Wie kommt ihr momentan mit der Corona-Krise, mit der Pandemie zurecht?
Kam die Info von meinem Sohn, sagte so, nee Papa, wir fliegen nicht.
Green Secure. Mehr Freude am IT.
Ja, hallihallo, lieber Zuschauer, lieber Zuhörer, herzlich willkommen zum Video oder Video-Podcast heute. Ja, und ich habe einen ganz, ganz tollen Gast hier, und zwar ist es der Björn. Der Björn Stecher. Und Björn habe ich kennengelernt auf einer Veranstaltung, von einer Netzwerkveranstaltung in Bremerhaven. Und da war der Björn auf der Bühne. Und er hat einen so tollen Vortrag gehalten. Eigentlich war das gar kein richtiger Vortrag. Das hat mir so gut gefallen, dass ich danach zu ihm gegangen bin und gesagt habe, hey Björn, moin, super gemacht, ganz toll. Wir haben echt eine Menge Überschneidungspunkte in verschiedenen Themen. Und was hältst du davon, wenn wir beide mal einen Podcast machen? Björn, herzlich willkommen. Danke, dass du hier bist.
Danke für die Einladung, Christoph.
Ja, und Björn, würdest du mir den Gefallen tun, uns einfach mal, ja, dich vorzustellen, wer bist du, was machst du, woher kommst du?
Sehr gerne, sehr gerne. Also nochmal, danke Christoph für die Einladung. Habe mich natürlich sehr gefreut, dich auch dann im Nachgang noch ein bisschen intensiver kennenzulernen. Und freut mich natürlich, dass mein Vortrag dir auch so gefallen hat. Da freue ich mich natürlich wirklich sehr drüber. Kurze Vorstellung, ja, ich sage immer ganz gerne, ich bin Digital-Enthusiast, Privacy-Nerd und Berufsoptimist. Das sind so diese drei Hashtags, die quasi mich ausmachen. Bin Geschäftsführer einer Organisationsberatung, einer Agentur, und wir begleiten sehr, sehr viele Unternehmen im Bereich digitale Transformation. Ich glaube, wir werden in den Podcast einige Buzzwords bringen müssen, um das kurz halten zu können. Bin aber auch sehr, sehr gerne mit dem Thema, oder beschäftige mich sehr, sehr gerne mit dem Thema Privacy und Datenschutz und versuche so diese Implikationen, die mit der Digitalisierung und mit dem Datenschutz einhergehen, zu untersuchen, was das für die Gesellschaft bedeutet. Und das ist so ein bisschen das, was mich antreibt und was quasi so die Etikette, mein Schild auf der Stirn. Mhm.
Ja, du bist halt auch sehr vielseitig interessiert, deswegen sagte ich auch, da gibt's einige Überschneidungspunkte. Aber mal ganz kurz, Björn, wie kommst du, wie kommt ihr momentan mit der Corona-Krise, mit der Pandemie zurecht?
Das ist natürlich auf jeden Fall, ich glaube, für jeden gerade eine mega Herausforderung. Wir sind natürlich nicht systemrelevant, auch wenn wir systemische Berater sind, aber es ist schon beeindruckend, was natürlich andere Leute gerade leisten. Für uns heißt es, wir sind eine kleine Agentur. Ich mache das zusammen mit meiner Frau. Für uns ist natürlich auch die Existenzfrage gerade ganz oben. Schaffen wir das? Kommen wir gut durch die Krise? Aber wir versuchen in jeder Krise natürlich auch die Chance und das Potenzial zu sehen. Das heißt, wir versuchen gerade mit ganz vielen neuen, spannenden Formaten das Beste draus zu machen, ob das digitale Workshops sind, digitale Coachings sind oder auch digitale Vorträge sind wir auch gerade dabei und versuchen aber auch unser Umfeld mit der Digitalisierung zu befähigen, das Beste aus der Krise draus zu machen. Mhm. Aber es ist schon echt eine Herausforderung, sagen wir ganz, ganz offen. Aber auch mit Agile und Kanban kann man die Kids zu Hause gut beschulen. Also das geht auch. Wir haben ein gutes Kanban-Board gemacht. Also so ein bisschen die Methoden und Tools, die man hat im Berufsleben, mal intensiver auf die Privat.
Ja, da sagst du gerade was. Ich mache immer mehr die Erfahrung, also es gibt alles Mögliche an Tools und Werkzeugen, aber ich mache immer mehr die Erfahrung, dass es muss alles geschult werden. Also ich bin doch immer wieder erstaunt, dass doch die Kids, die eigentlich damit groß werden, dass die doch echt auch in vielen Bereichen immer noch Schwierigkeiten haben. Also viele Dinge sind da doch nicht immer so selbstverständlich. Ich weiß, dass der Ruf anders ist, gerade von Älteren, die sagen, Mensch, die kennen das. Deswegen, das wollte ich nur mal einwerfen zu dem, zu dem Punkt, was du da gerade sagst. Aber Corona, ja, hatten wir ja eben schon mal kurz im Vorgespräch. So langsam nehmen die Reibereien unter den Menschen zu. Und das ist so eine Sache, die mir gerade so ein bisschen Sorgen macht. Haben wir ja eben schon mal besprochen. Aber, das hast du auch schon richtig gesagt, wir sind in einer Branche, die, ja, ich will nicht sagen, eher davon profitiert. Aber ich glaube, wir müssen erstmal anderen Branchen und anderen Menschen einfach in anderen Branchen erstmal herzlich danken für die ganze Arbeit, die machen. Und ich glaube aber auch ganz fest, dass wir das gemeinsam alle packen, dass wir das hinkriegen, auch wenn es eine komplett neue Herausforderung ist. Aber es ist, es hinterlässt bei uns allen ein komisches Bauchgefühl, ne?
Es hilft so ein bisschen, wir haben ja gerade schon gesagt, dass es ja immer so eine Change-Kurve bei jedem auch ist. Es ist eine harte Veränderung, die wir gerade durchleben und jeder für sich durchlebt auch seine eigenen emotionalen Täler mit der Krise, ob das Wut, ob das Ärger ist, ob das Unsicherheit ist. Mhm. Aber es hilft jedem, wenn man sich mal fragt, was willst du im September 2020 machen und versuchst dich in die Lage hineinzuversetzen und vielleicht sitzt du 2020 beim schönen Kaffee eben halt im Café mit deinen Freunden dann wieder beisammen und kannst eben halt zurückblicken und kannst es jetzt vielleicht intensiver genießen und ich glaube auch die Krise erdet uns alle so ein bisschen. Das glaube ich auch gut.
Ja, das glaube ich und hoffe ich auch, genau. Ja. Ja, und ich hatte eben schon gesagt, wir beide haben uns ja in Bremerhaven kennengelernt auf einer Veranstaltung und da warst du ja als Speaker auf der Bühne. Und was mich einfach mal so ein bisschen interessiert, weil ich das auch ganz gerne mache und das dann natürlich auch so ganz gerne beobachte, ist, wie bist du eigentlich zu dieser Speaker-Rolle gekommen? Also war das schon bei dir immer so oder war das auch so ein Sprung ins kalte Wasser? Ist das so eine Leidenschaft von dir oder wie kam das?
Meine Frau würde jetzt sagen, typisch extrovertiert und zu viel schnappen. hat sie recht. Ja, es macht einfach Spaß, wenn du ein Thema fassen kannst, daraus eine coole Story machen kannst und mit dem Publikum und den Teilnehmern interagieren kannst und sie vielleicht, und das merkt man immer so schön, wenn man auf der Bühne steht, du in die Gesichter schaust und sie so nach links oben gucken, spannend, darüber habe ich doch nicht nachgedacht oder das war ein guter Witz gewesen, eine gute Pointe gewesen und sie hören dir eben halt zu und stellen dir dann auch danach nochmal komplett andere Fragen, die dich einfach nochmal zum Nachdenken anregen. Insofern war wahrscheinlich diese innere die Extrovertiertheit, dass ich nicht aufhören kann zu reden, das ist natürlich auch eine Kompetenz, die man braucht, und zu viel redet, das ist, glaube ich, irgendwie schon immer mit drin gewesen. Bin ja auch sehr stark in der Politik verortet, also da muss man quasi, da kann man gar nicht aufhören mit reden. Und dann eben halt mit dem Thema Digitalisierung hat sich eben halt oft angeboten zu sagen, hey, komm, ich erkläre euch mal, wie Digitalisierung funktioniert oder wie ich es verstehe und versuche euch da auf diesem Gebiet einfach eine Begleitung zu sein, um das Thema besser greifen zu können, weil es ja nur so, schon ziemlich abstrakt ist, Digitalisierung oder digitale Ethik, was ja bei uns in Bremerhaven das Thema war.
Also ich finde unheimlich schön an dir und das ist bei mir auch so, dass wir beide, was das angeht, als relativ extrovertierte Menschen, würde ich mal behaupten, doch der These widersprechen, alles im digitalen Bereich sind ja so Leute, die sich, ja, die nicht so nach außen gehen. Gibt es natürlich auch, habe ich auch viele Bekannte in dem Bereich, aber das ist bei dir ja definitiv nicht so. Und das ist auch ganz wichtig, weil es kann ja nicht nur jeder ein introvertierter Nerd sein, sag ich mal. Ich habe da ja auch so einige Eigenarten an mir, also wo ich mich dann an irgendwelchen Nerd-Themen dann irgendwie verbeiße, aber es wird weniger, ich komme da mal weniger zu. Und sicherlich ist das bei dir auch so mal gewesen und jetzt hast du natürlich einen ganz anderen Job, ne?
Naja, auf jeden Fall, klar, ich bin ja von Hause aus Jurist, also insofern sind es nicht die Bits und Bytes, sondern immer die Paragraphen, wo man sich drinne verlieren kann. Du weißt selber, du bist auch im Bereich Datenschutz, Privacy, das ist jetzt auch nicht so das Thema, wo alle himmelhochjauchzend aufspringen und sagen, boah, ich will der Erste sein, der sich mit dem Thema beschäftigt. Also eine gewisse Trockenheit ist da mit drin und man kann sich immer den Themen auch verlieren, aber das ist, glaube ich, ich weiß nicht, wie es, ich glaube, es geht bei dir bestimmt auch so die Herausforderung aus, trockenen Themen, auch vielleicht aus nerdigen Themen, sie aus dem Keller rauszuholen, Blumenstrauß ranzuhängen und vielleicht nach draußen zu gehen und allen zu zeigen, hey Mann, guck mal, wie cool mein Thema sein kann. Mhm. Und dann musst du das eben halt auch so gut auch so verpacken und auch gut nach außen bringen und Story drum bauen. Mhm. Das macht schon Spaß.
Mhm. Und es ist, weil es dir Spaß macht und das ist bei mir halt genauso, ne? Also wir würden es ja nicht machen, wenn wir da keinen Spaß dran hätten, ne?
Genau.
Also, von daher, ja. Also mal, kannst du,
was denn? Entschuldigung. Es ist in der Tat so, was die spannendsten Geschichten und die spannendsten Fragen kommen tatsächlich, wenn du eben halt auf so einer Veranstaltung bist, Vorträge hältst und dann eben halt Rückfragen kommen. So, da sind so Sachen, da hast du noch nie drüber nachgedacht. Und sagst so, ey, spannend, ja cool, danke für den Input. Also,
Deswegen ist das in der heutigen Zeit durch das Vernetzen, aber auch bei so Speaking-Rollen, sag ich mal, auf der Bühne, dieses Miteinander austauschen so wichtig. Deswegen finde ich das im Netz auch total toll, wenn man dann gute Leute hat, die auf Kommentare da, beziehungsweise die Kommentare schreiben, dass man dann wirklich einen ganz tollen Austausch miteinander hat und wirklich auf neue Ideen kommt. Ne? Da denkt ja jeder anders. Das ist ja das Interessante auch am Internet. Ne?
Ja, das Kollaborative in der Tat.
Ja. Und sag mal, Björn, kannst du uns mal was ganz kurz zu deinem Lebenslauf erzählen? Also hast ja jetzt eben schon mal ein bisschen was erzählt, aber ich habe auch gesehen, dass du mal eine Ausbildung, also eine Lehre zum Industriekaufmann gemacht hast.
Ja, in der Tat. Ich habe sogar angefangen mit der Lehre zum Industriekaufmann im Damenoberbekleidungsgeschäft. Das war damals ein Haute-Couture-Laden aus Frankreich, der dann aber während meiner Ausbildungszeit bankrott gegangen ist und ich dann zu Daimler wechseln durfte, das irgendwie nochmal ein ganz anderer Einblick war, als Industriekaufmann. Ziel, also von Darmuhrbekleidung zum Motorenwerk, das ist ein ganz schöner krasser Sprung, war aber echt toll, spannende Erfahrung. Irgendwie war bei mir aber im Kopf mit drin, dass ich irgendwie immer studieren wollte, so, das heißt, bin dann von Daimler raus, habe dann ein Studium besucht, wurde dann auch angenommen. Und habe dann während des Studiums ganz viele unterschiedliche Sachen gemacht, von Politik über, klar, AStA musste eben halt auch mit sein. Hatte mich in diesem Bildungsbereich ziemlich verbissen. Also alles, was so E-Learning anging, auch so Hochschulbildung, Hochschulpolitik. Und habe dort auch eine Zeit lang im Startup gearbeitet für E-Learnings. Und gibt's heute noch. Hat sich seit über 10 Jahren ist es schon am Markt. Und war da auch eine lange Zeit in der Hochschule gewesen und habe dann aber für mich 2012 beschlossen, lass uns rausgehen, mach deine eigene Sache, und habe dann versucht, eben halt in die mich selbstständig gemacht als Berater und alles, was drumherum, was mit Digitalprojekten zu tun hatte, Bundesministerium mit beraten, Politik mit beraten, Unternehmen beraten, und habe dann nochmal einen Schwenk gemacht, weil nur Projektgeschäft dann irgendwann auch nicht befriedigend ist, weil du sagst, du willst, also so ging es mir zumindest, ich wollte auch was bewirken, nur Projekte zu schrubben, war dann nicht so attraktiv, und bin dann nochmal zur Initiative D21, eine Initiative oder ein Verein für Digitalisierung der Gesellschaft, und habe dort 4 Jahre lang den Verein mit betrieben, mit betreut, und habe da spannende Leute kennengelernt, spannendes Netzwerk aufbauen dürfen und sich ganz tief, intensiv mit dem Thema Digitalisierung und Gesellschaft beschäftigt, was mich jetzt quasi, nachdem ich jetzt draußen bin, quasi gewechselt, jetzt bin ich Mitglied, jetzt in der die Selbstständigkeit weitergeführt und intensiviert, immer noch umschlägt oder umtreibt, Digitalisierung, Gesellschaft, Stichwort Komplexität, was macht das mit uns, wie sieht unsere Zukunft aus und was bedeutet das für die einzelnen Fragen? Genau.
Ja, sehr interessant, und da merkt man einfach, wie vielseitig jede Branche auch noch sein kann. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Also das ist so, früher hatte man immer so dieses IT, ja, ist nur so ein Ding, oder EDV und Digitalisierung, und mittlerweile merkt man irgendwie seit ein paar Jahren, boah, das geht in so viele Facetten, in so viele Bereiche rein, du kannst gar nicht mehr alles kennen. Wahnsinn.
Ja. Ja. Nehmen wir mal Sachen auszuprobieren. Wir hatten, ich kann mich noch erinnern, 2009 war so ein super Jahr, ja. Ging Twitter gerade so richtig durch die Decke, und wir haben so erste, also private Initiativen, Wahlschlepper, alles, da hat man auch noch mit Blogs gearbeitet, hat man noch gedacht, mit der Internet kann man das die Politik verändern. Und hatten erste Twitter-Interviews mit den Piratenparteien damals noch gemacht. Und das ist echt Spannende, dass du die Schnelligkeit, die Dynamik, wirklich viele Sachen ausprobieren kannst und etablierte Branchen damit so irritieren kannst, dass sie auch noch darüber nachdenken, was müssen wir eben halt auch anders machen. Und diesen Prozess zu verfolgen, den auch anzustoßen, das ist, das macht Spaß.
Das glaube ich. Merken wir jetzt aber auch gerade, also gerade der Social-Media-Bereich, was da in den letzten Jahren passiert ist, also was weiß ich, also wenn selbst sowas wie BMW oder so bei TikTok ist, ja, also so Sachen, wo die früher sich wahrscheinlich nie mit auseinandersetzen wollten oder gemacht haben einfach. Also wir sind in so einer so interessanten Zeit momentan. Also es ist schon, also es bietet so viel Potenzial. Also das finde ich schön, was sich da jetzt auch geändert hat. Ne?
Finde ich. Und gleichzeitig sehen wir eben halt auch, genau, und gleichzeitig sehen wir natürlich auch so ein paar Verwerfungen oder Fragestellungen, auf die wir einfach noch keine Antworten haben. Ja? Also Stichwort Ethik, das ist das eine, aber das andere, Wir merken natürlich auch, wie soziale Netzwerke so bestehende etablierte Strukturen durchaus ins Wanken bringen können, wenn du jetzt mal so noch an Cambridge Analytica denkst, ne? Mhm. Was das eben halt auch so für Krisensituationen sind, wie wir sie jetzt erleben. Kann die Digitalisierung helfen, kann aber eben halt gleichzeitig auch Multiplikator für Panik sein. Mhm. Und diese Ambivalenz, die wir in diesem Thema Digitalisierung sehen und spüren, erleben wir in allen Bereichen des Lebens aktuell. Ob das im Bereich Bildung ist, ob das im Bereich der Verwaltung ist oder ob das im Bereich der Wirtschaft ist. Und diese zwei Extreme, die auszubalancieren, das finde ich unheimlich spannend. Da muss die Gesellschaft, müssen wir alle, glaube ich, auch noch echt eine Menge und viel, viel lernen, wie wir eben halt mit dieser Spannbreite der Möglichkeiten auch auskommen. Mhm.
Ich fand den Punkt Ethik sehr interessant, den du gesagt hast, weil das in den vergangenen Jahren so ein Punkt war, der mich selber auch immer ein bisschen geärgert hat. Jetzt, ja, ich sag mal, so was das Verhalten im Internet angeht, so das finde ich immer so ein bisschen, das letzte Beispiel, was ich bringen kann, ist einfach, da hat jetzt jemand bei Google My Business einfach bei uns eine Bewertung hinterlassen, die war ein Stern und hatte keinen richtigen Namen, hatte auch als Profilbild nur so ein Fake-Profilbild, also so ein, weiß ich nicht, so ein Symbol oder so und hat auch keinen Text geschrieben. Also das ist auch nicht, dass ich mich da jetzt tagelang drüber ärgere, mir war das klar, dass das irgendwann passieren wird, aber genauso das Thema Kommentare unter YouTube-Videos, Kommentare in, ich sag mal, bei Zeitungen, Tageszeitungen oder beim Spiegel, ist ja egal, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, was man da für Kommentare findet, also was gerade so dieses, diese Barriere, die fällt ja dadurch, dass wir das Internet haben, dadurch, dass man den Menschen nicht direkt ins Gesicht schauen muss, fällt ja diese Barriere oder diese Wand zwischen Menschen fällt ja weg. Ich muss ja niemandem mehr direkt ins Gesicht schauen und sagen, ey, du bist blöd, sondern ich kann es ja machen, einfach anonym. Ja? Und habe jetzt irgendwie Nickname, Spitznamen und hau dann da einfach mal alles raus, alles, was ich auf diese Person projiziere. Ja? Da gibt es ja so einen tollen Spruch, der eigentlich sagt, das, was du in den Kommentaren schreibst, sagt über dich ja viel mehr aus als über mich. Und das finde ich ganz, ganz toll, diesen Spruch, weil da ist wirklich was dran. Ne? Und wenn du über YouTube mal schaust, was da so für Sachen passieren und Kommentare, dann denke ich immer so gefühlt 80% der Leute, die im Internet sind, was haben die für Dinge im Kopf? Warum? Wo kommt dieser Hass her? Woher kommt dieses Feindselige manchmal? Und dann denke ich mir andererseits wieder, nee, es gibt unheimlich viele tolle Menschen da draußen. Das ist immer nur so ein gewisser Prozentteil an Leuten, der aber wirklich nur, ich sag mal, projiziert auf eine bestimmte Plattform oder auf bestimmte Themen dann kommt und da seinen Senf ablässt. Ne? Aber hast du, weil ich das jetzt gerade sage und mir das spontan einfällt, hast du zu dem Thema, ist dir da jetzt persönlich, also im Internet auch schon mal was passiert irgendwie in der Art oder so?
Du wirst lachen, weil das ist immer Grundlage unserer Arbeit ist. Also wie kannst du Kommunikationsmuster brechen, auch im digitalen Raum. Mhm. Und das, was du gerade angesprochen hast, würde ich unterstreichen. Was sagt das Kommentar eigentlich? Sagt viel mehr über mich selbst aus, als über was in dem Inhalt mit drin steht. Mhm. Wir merken gerade, dass eben halt so, wie wichtig Kommunikation ist, wie komplex Kommunikation ist, auch vor allem mit dem digitalen Raum, wenn dir bestimmte Dimensionen fehlen, also das Face-to-Face oder ich sehe eben halt die unterbewussten Signale nicht, wie dein Körper sich gerade, wie deine Körpersprache ist und kann eben halt deine Inhalte dann nicht mehr so richtig zuordnen. Und dann baut sich das natürlich extrem auf in der Kommunikation und wir haben das, in der Flüchtlingskrise haben wir das ja alle irgendwie merken können, auch im politischen Raum. Und meine Frau und ich, wir waren auch sehr aktiv gewesen und haben uns dann aber auch gleich in den digitalen Raum begeben und in Facebook-Kommentaren und Facebook-Gruppen immer mitdiskutiert. Mhm. Und erkennen da ganz spannende Muster, sowohl auf der guten als auch auf der bösen Seite. Die einen sagen, Flüchtlinge ganz schlimm und auf der guten Seite wird gesagt, na, aber du bist genauso schlimm, du bist eigentlich so schlimm, weil du eben halt sagst, dass man das und das nicht machen darf. Also man ist unheimlich schnell in der Wertung mit drin.
Und diese Wertung, ja.
Genau, das loszulassen, zu suspendieren und zu sagen, wie kann ich Muster brechen, bewusst brechen, um eine andere Diskussionsebene hinzubekommen? Das wird die große Herausforderung auch in der Kommunikation der nächsten Jahre sein. Mhm. Und es funktioniert aus. Ich habe gleich ein Beispiel. Jetzt auch im Rahmen AfD-Politik gab es auch jemanden, der immer wieder die gleichen Muster, ja, und die Systemparteien und alle sind ganz schlecht und gehst in eine Diskussion rein und wird gesagt, ja, du bist ja auch so ein guter Mensch und so weiter. Mhm. Und nicht darauf einzugehen, damit sich das in diesem Muster immer wieder weiter hochschaukelt, sondern wirklich zu sagen, hey, was ist denn, was möchtest du denn verändern? Oder wertschätzend zu sein und sagen, ja, ja. Ich verstehe dich und versuche mit dir gemeinsam eine gute Basis zu bekommen, mhm. Hat dazu geführt, dass er nach, glaube ich, 10 Kommentaren aber erst gesagt hat, er war derjenige, der in seinem Umkreis 2015 darum geworben hat, dass die Schule in der Turnhalle Flüchtlinge aufnimmt. Mhm. Und war total engagiert in dem Bereich. Das heißt, jetzt wählt er AfD, aber früher hat er sich eben halt ganz engagiert für die Flüchtlinge. Mhm. Und auf einmal, wupp, hast du eine Ebene, wo du sagst so, oh, wow, warte mal, du bist doch gar nicht per se schlecht, weil du jetzt irgendwie das und das wählst oder das und das tust, sondern wir haben eine Ebene mit drin, wo wir eine Gemeinsamkeit finden. Mhm. Dann lässt sich ganz anders auch reden. Das dauert im digitalen Raum ein bisschen länger. Mhm. Aber wir alle sollten auch die, sagen wir mal, das moralische Narrativ intus haben, vorsichtig sein in der Bewertung und versuchen, einander zu ergründen, um herauszufinden, was ist die Landkarte des anderen und wo gibt es auf dieser Landkarte Gemeinsamkeiten mit meiner Landkarte, um dann wieder zu diskutieren. Mhm. Und das zu üben, und das zu lernen, das ist, glaube ich, eine Herausforderung, die wir in den nächsten Jahren in der Gesellschaft aushalten müssen und weiter lernen müssen.
Mhm. Ja, absolut, glaube ich.
Mhm. Und es funktioniert ja auch. Also im analogen Raum geht das auch. Ich finde den Spruch von Aristoteles ganz spannend, weil er gesagt hat, eine Debatte ist nicht jemanden überzeugen, sondern zu ergründen. Und ergründen kann ich eben halt nur, indem ich versuche nachzufragen, Interesse zeige, Neugier zeige an dich und deiner Person und versuche die Hintergründe zu verstehen, von deiner Aussage, die viel über dich aussagt, mhm. zu nehmen und zu hinterfragen, was sagt sie denn konkret mhm. für dich auch? Und versuche dich als Person besser kennenzulernen. Mhm. Und wenn ich diese Neugier bewahre in der Kommunikation, glaube ich auch fest daran, dass du auch in der Kommunikation besser vorankommst. Gibt noch so einen Spruch von Niklas Luhmann, so ein Gesellschaftstheoretiker, der hat immer gesagt, so Kommunikation ist unwahrscheinlich. Ja. Und das ist ein spannender Satz, weil er sagt auch, du hast eine unendliche Anzahl von möglichen Sachen, die du in deinem Kopf denkst und dann aus dem Mund rausbringst. Mhm. Ist aber nur ein Bruchteil davon, ja. von der Unendlichkeit. Ja. Das heißt, du kannst eigentlich immer falsch liegen. Ja. Die Kunst der Gesprächspartner ist, gemeinsam sich an das Richtige anzunähern. Aber du wirst nie das Richtige hinbekommen. So, und das ist Kommunikation. Das ist wie ein Learning Battle ist das. Mhm. Und das ist das, was wir, glaube ich, auch im digitalen Raum besser verstehen müssen.
Ja, und jetzt hatten wir eben und du auch über Kommunikation im Internet gesprochen. So. Und jeder, der jetzt zum Beispiel selber auch Mitarbeiter hat, der weiß eigentlich, wie komplex alleine Kommunikation auch face-to-face schon ist. Ja, das, was ich sage und meine, weil es für mich völlig klar ist, muss auf der anderen Seite gar nicht genauso ankommen. Und das erlebe ich im Prinzip auch jeden Tag. Und dass das im Internet natürlich dann noch schlimmer ist, weil man eben bestimmte Emotionen, Regungen, einfach überhaupt nicht sehen kann. Also das ist hochkompliziert, ne? Und früher hätte ich da vielleicht eher drüber geschmunzelt über so ein Thema und seit einigen Jahren weiß ich, wie wichtig das einfach ist, ne? Also eben weil das so, ja, total komplex, viele verschiedene Menschen, die ganz anders groß geworden sind und die sollen irgendwie eine Basis finden, ja. Und jetzt haben wir zwar die deutsche Sprache und wir wissen, was Rechtschreibung ist, aber der eine denkt es so, der andere denkt es so. Ne? Das kann man viel, kann man falsch verstehen. Also von daher, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Der Punkt, den du gesagt hast, hast jetzt mehrfach auch gesagt, natürlich das Wort Komplexität. Das ist das, was worauf ich lange drum denke, sind wir in der Gesellschaft fähig genug, mit Komplexität umzugehen. Mhm. Ich glaube, wir lernen gerade, wie komplex Themen sein können, wie komplex die Welt sein können. Mhm. Und das wissen wir zwar auf der theoretischen Ebene, aber jetzt spüren wir es mehr. Mhm. Und darum durch die Digitalisierung und Kommunikation ist nichts anderes als ein komplexes Aushandeln von Informationen. Mhm. Und dieser Umgang mit Komplexität, darauf kommt es an. Und ich finde ja den Spruch von Luhmann, den habe ich auch in der Präsentation gebracht, Die Instrumente zur Reduzierung von Komplexität sind Vertrauen und Kompetenz. Ne? Und wir brauchen, auch wenn du auf das Beispiel Kompetenz guckst, Beispiel von Kommunikation guckst, wir brauchen kommunikative Kompetenzen. Das heißt, wir brauchen da auch mehr Werkzeuge, auch Kompetenzen in dem Umgang mit digitalen Tools in der Kommunikation. Aber was eben halt ganz wichtig ist, und das ist das, was noch fehlt, ein stärkeres Vertrauen. Das geht natürlich mit Anonymität verloren. Aber mit diesen zwei Instrumenten gelingt es uns vielleicht, die Komplexität ein bisschen eher zu reduzieren und da vielleicht auch ein bisschen gesellschaftskonformer auch die Kommunikation im digitalen Raum zu fördern.
Ja. Also auch deswegen so gut, dass bestimmte, ich sag mal, ethische Themen oder wie geht man im Internet um oder mit den Medien, dass sowas auch immer mehr in die Schulen getragen wird, weil ich das einfach total wichtig finde. Weil ich habe auch schon so einige Schulprojekte gehabt und dann habe ich die auch gefragt, sag mal, wenn dir das jetzt jemand antun würde, ob das ein Kommentar ist oder was auch immer, wie würdest du das denn eigentlich finden? Ne? Und dann denkt man eigentlich erst viel anders, denkt man eigentlich anders über dieses Ding. Also ja, ich glaube auch, dass das so ein Entwicklungsprozess ist, so ähnlich wie wir mit dem Smartphone lernen mussten, umzugehen und auch immer noch lernen müssen, umzugehen, wird das wahrscheinlich auch so ein Ding sein. Da muss auch jede Generation wieder seine eigenen Erfahrungen machen. Aber ganz wichtiger Punkt, total wichtig heutzutage, weil sonst laufen bestimmte Dinge echt aus dem Ruder. Das merkt man ja bei Facebook und den anderen sozialen Netzwerken ganz, ganz schnell. Ich bin da echt manchmal echt erschrocken, was so aus dem eigenen Bekannten- und Freundeskreis da für Sachen kommen und auch geteilt werden. Gut, jetzt könnte man sagen, ja, das Christoph, das sagt eine Menge über deinen Freundes- oder Bekanntenkreis aus. Ja, kann man sagen, aber ich kenne es bei anderen Leuten vom Hörensagen her auch, wo die sagen, oh mein Gott, was ist da eigentlich los? Wo kommen diese Ängste her? Wo kommt dieser Hass her? Du merkst, das ist jetzt gerade wieder so ein großes Thema irgendwie für mich und ich will das gar nicht weiter vertiefen. Aber du merkst, da gibt es echt eine Menge Redebedarf, ne?
Ja, ist richtig. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass eben halt gerade in den Schulen damit gearbeitet wird, eben halt auf die Welt vorbereitet wird. Stichwort digitale Bildung, das ist ja so ein Leidensthema ja auch, nicht nur in Deutschland, aber dass wir eben halt die digitalen Kompetenzen für die neuen Instrumente, Tools, Werkzeuge, Räume so Kids eben halt beibringen, damit sie wirklich reflektiert und auch chancenorientiert, wenn man die Potenziale aus einfachen Sachen wie Kommunikation oder eben halt auch aus bestimmten Themenfeldern für sich rausziehen müssen. Wir müssen lernen, wieder auszuhandeln, was für uns ethisch vertretbar ist. Wenn du auf die letzten 30 Jahre guckst, wann haben wir da vielleicht, oder 40 Jahre, wann haben wir über Ethik gesprochen? Wir haben funktioniert, wir haben konsumiert, wir haben unsere Arbeit und unser Leben versucht irgendwie zu strukturieren. Aber jetzt in so einen Zeitpunkt zu kommen, wo wir wirklich aktiv gestaltend ein Thema anfassen und deren ethischen Auswirkungen Thema debattieren und da in die Räume reingehen, dann haben wir das letzte Mal das gehabt. So, und das müssen wir auch lernen, müssen wir auch zulassen. Deswegen ist es, finde ich, ganz wichtig, dass wir verstärkt, macht ja die Bundesregierung auch, das Thema aufgreift und digitale Ethik eben halt ganz oben ansetzt. Und wir müssen das als noch nicht ganz Digital Natives lernen, die ethischen Implikationen von Technologien bewerten zu können, Logiken verstehen zu können dort hinter. Unsere Kids, meine zwei Jungs, müssen das eben halt auch vermehrt eben halt auch lernen, dass sie eben halt Alexa nicht anschreien und versuchen auch mit Alexa gleich mit Bitte und Danke eben halt zu arbeiten. Also die kleinen Feinheiten, die es ausmacht.
Ich sag immer, bei unserem Alexa zu Hause, wenn mein Sohn da ist, dann bitte ich Alexa immer. Also dann rede ich freundlicher mit ihr, ja. Damit er nicht denkt, das ist irgendwie so ein Ding, was man doof behandeln kann, weil das ist vielleicht ein kleines Kind, was groß wird, auch nicht gut. Aber mit solchen kleinen Dingen fängt es schon an, ne?
Ja, richtig, genau. Das ist schon, alles sind, man merkt eben halt, dass immer diese Technologie uns verändert. Aber letztendlich, ich sage auch, Christoph, eigentlich ist es nicht neu. Guckst du in die Geschichte mit rein und wo das Buch quasi in Serienreife kam. Da gab es auch ein Wissenschaftler, der hat ein Buch darüber geschrieben, hat gesagt, jetzt sitzen sie alle am Lagerfeuer, am Kaminfeuer, lesen ein Buch und die sozialen Strukturen der Familie werden durch das Buch kaputt gehen, war seine These gewesen.
Ja.
Und eine Verrohung der familiären Strukturen durch das Buch entsteht und das müsste man doch verteufeln. Also wir sehen das eben halt immer wieder, neue Technologien immer die gesellschaftlichen Strukturen durcheinanderwirbeln und wir sie eben halt immer wieder neu aushandeln müssen. Auch für die Digitalisierung.
Also ich bin auch immer ein Freund davon, immer mit These und Gegenthese und also immer so ein bisschen von zwei Seiten das zu beobachten, wobei ich ganz fest, und das ist so ein Ding, das rüttelt auch keiner bei mir weg, ich bin, was digital angeht, da wirklich, und das werde ich bei meinem Sohn natürlich genauso anwenden, davon überzeugt zu sagen, okay, lerne erstmal die analoge Welt wirklich kennen, interagieren mit Menschen, vernünftig zu reden, vernünftig zu schreiben. Und danach kann man dann irgendwann mit dem digitalen Bereich intensiver agieren. Dass das parallel vorher schon mitgelernt werden muss, ganz klar, aber nicht unbeaufsichtigt und nicht ungeschützt, weil ich beobachte da gerade in den letzten Jahren so Tendenzen, die finde ich gar nicht gut. Was dieses ganze Gaming und das Verhalten in sozialen Netzen und so weiter angeht. Und das machen auch recht vernünftige Leute, dieses Verhalten oder dieses Fehlverhalten. Also das sind wieder, ja, du merkst, das sind große, wichtige Themen, über die man auf jeden Fall sprechen muss. Aber das muss letztendlich auch jedes, die Eltern selber irgendwie lösen, weil das kann auch nicht die Gesellschaft oder Schule auch alles übernehmen, sowas. Ne?
Da wird es dann aber, das ist dann so ein Punkt, wo es dann auch politisch wird, ne? Wenn du den Digitalisierungsgrad in Deutschland anschaust, kann man ja in der Initiative D21 den Digitalindex gut ablesen, dann ist eben halt die Digitalkompetenz nicht gesellschaftlich breit vertreten.
Ja, gibt es da irgendwie einen Prozentwert oder hast du da irgendwie eine
Zahl? Ja. Es gibt, also aus verschiedenen Indizes wird es herausgebildet, also, ja. Wie ist der Zugang zum Internet,
ja.
Wie ist die Nutzungsvielfalt, dann die Frage nach der Offenheit und die Frage nach der Kompetenz, das ist unterschiedlich gewichtet. Dann werden ungefähr 200 Fragen werden dann zusammengewürfelt, werden 20.000 Leute werden befragt und dann kommen aus diesen vier Bereichen werden die Ergebnisse in einen Topf gemacht und dann kannst du dir vorstellen, wird ein Index gebildet und der Index sagt 0, die Gesellschaft ist nicht digital und 100 Indexpunkte, die Gesellschaft ist extrem digital und wir liegen, was glaubst du, wo wir liegen?
Boah, ganz schwer, kann ich dir echt sagen. Da möchte ich keine Einschätzung eingeben. Weil das ist auch in allen Bereichen total unterschiedlich. Also es gibt bei den Älteren welche, die ganz fit sind und auch welche, die unheimlich schlecht sind und bei den Jüngeren genauso. Ich kann da wirklich nicht, nee, sorry.
Ja, alles gut. Der gesellschaftliche Index, also Digitalisierungsindex von Deutschland liegt bei 55 Indexpunkten. Und das ist natürlich jetzt genau das aus den unterschiedlichen Altersgruppen und da zeigt sich natürlich eine unheimlich soziodemografische Vielfalt. Was sagt erstmal die 55 Indexpunkte?
Wie viel? Was ist das Maximum?
100. 100 ist.
Okay, von 100, also 55%,
genau.
Okay.
Hm. Nein, keine Prozentzahl, das ist wichtig, weil das sind nur Indexpunkte. Und die Indexpunkte werden eben halt aus unterschiedlichen Subindizes gebildet. Und man kann jetzt nicht sagen, 55% in Deutschland sind digitalisiert. Das ist, die Aussage wäre falsch, aber ja. 55 Indexpunkte sagt erstmal gar nichts aus, weil man braucht einen Vergleichswert. aber man kann schon sagen, dass eben halt die eine Hälfte digital affin ist und die andere Hälfte digital weniger affin. Mhm. Zeigt, dass die digitale Gesellschaft oder die Gesellschaft im Bereich Digitalisierung sehr heterogen ist, weil wir sehen natürlich, es gibt immer noch 14% Offliner, also wirklich, die nicht ins Internet gehen. Und es gibt eben halt natürlich dann auch so die Hardcore-Technik-Enthusiasten, die ohne Internet gar nicht mehr leben können.
Ja, genau.
Und was gesellschaftlich wichtig ist, und darauf wollte ich hinaus, gerade insbesondere mit den Eltern, dass eben halt soziodemografisches echt unterschiedlich ist. Und zwar die mit den geringeren Digitalindex sind vor allem Frauen, die niedriger gebildet sind, formal niedriger gebildet sind, ein geringeres Einkommen haben. Und wenn du dir das überlegst, dass die an der, sagen wir, digitalen Gestaltung nicht teilhaben können, ist das ein gesellschaftliches Problem. Und daran müssen wir auf jeden Fall immer noch arbeiten, dass es eben halt kein Privileg sein darf, Internet zu nutzen. Und da muss man eben halt auch hin und da ist eben halt Schule wichtig. Mhm. Und wir müssen aber auch die Eltern mitnehmen, die in das Internet reingewachsen sind, so wie wir alten Hasen. Die müssen eben halt auch abgeholt werden, befähigt werden, damit sie eben halt ihren Kindern Kompetenzen an die Hand geben können.
Also ein Punkt wird definitiv sein, bei einigen Leuten oder auch Eltern, ach, Eltern ist immer schwierig, das sind mehr so subjektive Erfahrungen aus meinem Leben, aber es gibt ja nun wirklich auch viele Leute, die das nicht machen, weil manchmal kann Computer, gerade im Umgang mit Windows, ja auch eine Menge Nervkram sein, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn du nur eine Fehlermeldung hast, du musst dich nur um Updates kümmern, dann läuft hier was nicht und da was nicht und es kommt vielleicht nicht mal eine vernünftige Fehlermeldung. Also da sind letztendlich auch große Konzerne wie Microsoft gefordert, das auch weiter zu verbessern. Natürlich läuft alles, du gehst in Laden, kaufst den PC und es läuft wirklich auch mit Fritzboxen zu Hause. Es läuft wirklich super easy heutzutage, das will ich gar nicht sagen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es gerade so in den letzten Jahren davor immer noch so einer der Punkte war. Und guck mal, meine Oma mit über 80 Jahren hat ein Smartphone und dann muss man sagen, okay, das Smartphone hat wirklich dazu geführt, meiner Meinung nach, dass immer mehr Leute diesen Zugang zu Technik und Internet bekommen, auch was Messenger angeht, wie WhatsApp. Und ja, wenn das dazu führt, und das wird das garantiert, dass die Leute dann bereiter sind, auch an den Laptop oder an den PC zu gehen, weil sie eben schon Erfahrung mit dem Smartphone haben, dann ist das toll. Und ich bin da ganz fest von überzeugt, dass Steve Jobs letztendlich dafür gesorgt hat, letztendlich, durch die Einführung des iPhone, dass IT, EDV, beziehungsweise die Nutzung dieser Geräte einfach auch in anderen Schichten deutlich zugenommen hat, dank des Smartphones. Ne?
Bin ich bei dir. Und auch da wieder schönes Dilemma eigentlich, ne? So einfach und intuitiv die Technik ist, umso mehr verführt sie aber auch, nicht dahinter zu blicken und nicht die Logiken dorthin zu verstehen, weil sie dann halt nur noch anwenden, aber nicht mehr verstehen. Und dann ist natürlich das Risiko dann auch da, dieses Nichtwissen dann auch auszunutzen. Stichwort Security oder Datenschutz. Und da haben wir wieder so, ne, da wieder ein schönes Beispiel dafür, wie wichtig es ist, die Leute eigentlich intuitiv und einfach an die Technik ranzuführen. Je einfacher und simpel es aber auch ist, ist die Verführung eben halt groß, die Logiken dorthinter nicht mehr zu hinterfragen, weil ich es auch nicht brauche, weil es funktioniert, das Gerät. Das muss wieder ausgehandelt werden, ne? Und das ist wieder ein sehr spannendes Thema.
Merke ich sehr, sehr gut hier durch Praktikanten, die wir hatten, aber allgemein durch jüngere Leute. Ich bin ja auch in Schulen unterwegs und habe da sehr viel Kontakt auch zu jüngerem Publikum. Und das ist eine Sache, die ist mir wirklich stark aufgefallen in den letzten Jahren, dass das von jüngeren Leuten ganz oft nicht mehr hinterfragt wird. Aber es ist auch viel zu komplex geworden. Ja, also alleine unser Bereich, du kannst gar nicht mehr alles kennen und auch können. Das ist so komplex teilweise geworden. Deswegen ist es schon wichtig, dass gewisse Grundlagen auf jeden Fall vermittelt werden. Also was IT-Sicherheit angeht zum Beispiel, da könntest du jetzt auf Schulungen gehen, du kannst alles machen. So, aber ganz einfach, weil ich einfach nicht der bin, der jetzt allen Leuten alles verkaufen will. Klar verdiene ich gerne Geld, aber ich bin schon jemand, der dann überlegt, macht das überhaupt Sinn oder nicht. Es gibt so ein paar grundlegende Tipps im IT-Sicherheitsbereich, die dafür sorgen, dass du im Vergleich zu 99% der anderen Leute viel, viel weniger angegriffen werden kannst. Ne? Und diese Grundlagen, wenn man die an der Hand hat, super. Also ein Leben lang, sag ich mal, super. Das sind so Sachen, die lernt man in einer Stunde und in einer Stunde oder zwei. Und danach bist du unheimlich gut aufgestellt, was das angeht. Ne? Aber ja, es wird immer komplexer. Es wird immer komplexer alles. Die Leute wenden immer mehr an. Hast du recht, das ist auch eine Beobachtung von mir.
Und es ist schön, was du sagtest, weil das, wenn es um Data Security geht, geht es natürlich um Kompetenz, ne? Da haben wir es wieder. Und die digitale Ethik ist dann vielleicht die neuen Vertrauensanker, die dazu führen, dass ich nicht 100% wissen muss, wie es funktioniert, aber ich brauche irgendwo einen Anker als Nutzer, um sicherzustellen, dass ich dieser Technik vertrauen kann. Und die eben halt mein guter Freund, so, der mir bei Rat und Tat zur Verfügung steht, der mir irgendwie beim Fernseher anschließen hilft. Und ich muss das eben halt auch nicht verstehen, aber ich vertraue meinem Freund, meinem Kumpel, der mir eben halt dabei helfen kann, das WLAN anzuschließen. Und da muss ich nur die Logik verstehen, muss aber nicht jedes technische Detail wissen. Und diese zwei Instrumente sind es eben halt, die immer wieder ausgeglichen werden müssen, Kompetenz und Vertrauen, also Ethik und Fachkompetenz, die geht es eben halt an verschiedenen Bereichen zu fördern.
Ja, stimmt.
Da hilft eben halt so ein bisschen auch dieser systemische Ansatz, also gerade als systemische Organisationsberater versuchen das ja bei 1000 Elephants ja, wie unsere Firma heißt, ja auch zu machen, wo wir genau mit dieser Unsicherheit, wie können neue Vertrauensanker aufgesetzt werden in Unternehmen, wie können Mitarbeiter Sicherheit wieder bekommen? Wir müssen aber auch Mitarbeiter auch Unsicherheit aushalten, weil es eben halt zu dem Zeitpunkt notwendig ist. Und da hilft so diese systemische Ansatz, der hilft da eben halt auch sehr, sich vor allem mit diesen zwei Komponenten Vertrauen und Kompetenz eben halt das auch auszubalancieren.
Schön gesagt, muss ich mir gleich mal merken, dass Mitarbeiter auch eine gewisse Unsicherheit aushalten müssen. Ja, glaube ich auch. Ja, du hast gerade 1000 oder 1000 Elephants genannt. Jetzt wollte ich nämlich mal zu der Frage kommen, die ich jetzt hier schon seit längerem ja mal ansprechen wollte. Und zwar, woher, Teile davon hast du schon beantwortet, aber woher kam jetzt eigentlich die Idee zur Selbstständigkeit, gerade mit digitales Denken? Ja, www.digitales-denken.de oder auch 1000 Elephants?
Richtig. Merkst, nicht ohne Grund digital Enthusiast. Ich glaube, seit ich irgendwie Beruf. So ganz scheinst durchzukommen. Ich glaube, seit ich irgendwie mit dem Thema in Berührung gekommen bin, glaube ich, in allen Facetten habe ich mit dem Thema Digitales zu tun. Mhm. Und fand aber ein Gedanke hat mich getrieben, und zwar wie würde ich Digitalisierung erklären ohne Computer, Daten und Bits und Bytes? Mhm. Und wie würde ich das erklären? Und haben dann relativ schnell gemerkt, dass Digitalisierung irgendwie ein komplettes Change im Kopf ist von Denkmustern, die wir haben. Mhm. Weil wir müssen in Netzwerken denken, kollaboratives Denken, wir müssen zum Teil komplexer denken, wir müssen aber auch lernen, reflektierter zu sein, um Sachen aushalten zu können, die Dynamik und die Schnelligkeit fassen zu können. Mhm. Und letztendlich ist das genau diese Attribute, die es ausmacht, die du brauchst, um digital zu denken. Ein Tool ist ersetzbar. Ein Tool kannst du nehmen und du kannst auch Prozesse digitalisieren. Alles fein, alles nice to have. Aber es bringt nicht, dir bringt nichts ein guter Prozess, wenn du nicht das Mindset dort hinter hast. Das war so dieser Ansatz, digitales Denken. Das haben wir jetzt quasi mit einem schönen Tier versucht nochmal zu symbolisieren, weil wir sind ja gerade in der Umfirmierung, gründen gerade die GmbH und haben gesagt so, naja, eigentlich, wenn wir in Unternehmen reingehen und über digitale Transformation sprechen, dann sitzen wir oft in den Workshops und dann ist immer eigentlich irgendwo dieser Konflikt, irgendwo ist ein Elefant im Raum. So. Und wir sind dann diejenigen, die in diesem Workshop, in diesem Raum diesen Elefant sprechbar machen. Und dann haben wir gesagt, eigentlich ist der Elefant schöne Analogie auch zum Thema Digitalisierung, wie auch die Geschichte mit den Imagozellen da haben wir gesagt, okay, machen wir daraus eben halt den Elefanten und jeder Kunde ist bei uns eben halt ein Elefant. So, wir haben noch keine 1000 Kunden, aber wir haben gesagt, wenn wir 1000 Kunden haben, dann gehen wir in Rente, dann haben wir unseren Beitrag geleistet. So ist in der Name entstanden, eben halt 1000 Elephants und haben quasi noch das schön probiert, eben halt mit den Tieren zu arbeiten. Und zuerst war noch Schmetterling und Elefant und ist dann der Elefant geworden. Ich weiß nicht, kennst du das mit den Imagozellen?
Nee.
Es ist ganz spannende Biologie-Analogie. Eine Raupe, eine Schmetterlingsraupe, hat Imagozellen. Imagozellen sind dafür verantwortlich, die Metamorphose anzusteuern. Mhm. Die werden aber am Anfang bei einer jungen Raupe durch das Immunsystem runtergedrückt. So, und die Imagozellen versuchen im Körper, diese Metamorphose anzustoßen. Und das Immunsystem sagt, nee, ihr habt nichts zu suchen, ihr seid gefährlich, also wird runtergedrückt. Mhm. Und irgendwann vernetzen sich die Imagozellen aber und überlisten dann das Immunsystem und stoßen dann die Metamorphose an, schaffen also das Immunsystem zu bewältigen und dann weißt du, was entsteht, ne? Und ein Schmetterling und alles schön und alle sagen einfach, wie schön. Der Spannende aber dahinter ist eben halt dieser Widerstand, der am Anfang kommt. Das ist das, was wir in Organisationen auch spüren. Das ist mal erst so ein Widerstand und der versucht, wird runtergedrückt. Und irgendwann wird gesehen, was für Kraft eigentlich das Netzwerk hat durch die Digitalisierung. Mhm. Was Neues zu schaffen, was Neues zu gestalten, das Potenzial gemeinsam zu identifizieren, um dann daraus einen Schmetterling zu machen in ihrer eigenen Organisation oder was Neues eben halt zu gestalten. Und deswegen mag ich die Geschichte mit den Imagozellen, die passt auch gut auf die Digitalisierung. Aber dramatischer klingt der Elefant. Insofern haben wir uns dann dafür den Elefanten.
Ja, das andere müsstest du dann ja wirklich immer in 5 Minuten erstmal erklären, ne? Mit den Zellen. Das ist ja immer, da kommt dann der Erklärungsbedarf, ne?
Genau, bis man ist man schon im Unternehmensmarketing und dann ist man wieder so eingenordet, dann muss es jemand.
Elevator Pitch, 5 Minuten.
Das muss dann mal funktionieren.
Genau. Ja, jetzt haben wir eben schon über das Thema digitale Ethik gesprochen und wie hängt für dich das Thema mit Datenschutz zusammen?
Oh, ganz besonders. Also Datenethik ist ja auch, gibt es ja eigentlich die Kommission, das war eine Bundesregierung. Ich finde, dass wir haben ja im Datenschutz haben wir so verschiedene Dilemmata und verschiedene Probleme, die eigentlich vom System her nicht gelöst werden können. Ich mache das immer an dem einfachsten Beispiel, mache ich das immer deutlich. Es gibt den Anspruch der Datenminimierung, ne? Datensparsamkeit und dann guckst du nach links und nach rechts im digitalen Raum und sagst so, wo soll ich jetzt Daten sparen? Wo soll ich jetzt Daten minimieren? Was ist eigentlich zu viel, was ist zu wenig? Und da sind so, ich verstehe sie juristisch, sie sind auch sinnvoll, aber es sind in der gesellschaftlichen Denke gibt es da, glaube ich, Knoten, die man nicht mehr lösen kann. Da braucht es eben halt auch andere Ansätze und auch andere Tools, selbst zu reflektieren, wie mein eigenes Datenschutzverhalten zum Beispiel im Unternehmen ist. Oder die Frage, wenn wir reden immer von Daten als Währung und überlege ich mal, was habe ich denn in meinem Portemonnaie? Da habe ich ja nicht nur einen 100er-Schein drin, nee, ich habe einen 5-Euro-Schein, 10-Euro-Schein, manchmal sogar 2 Cent drin. Wenn ich jetzt meine Daten versuche, in ein Portemonnaie zu stecken, dann kann ich doch die Frage zulassen, welche Datenkategorie für mich wie viel wert ist. Ja. Und so dass mein Name wahrscheinlich nur, weiß ich nicht, 1 Euro wert ist, aber meine letzten Laborergebnisse sind durchaus eben halt ein Fuffi wert, ne? Das heißt, wir fangen dann aber schon mal an zu differenzieren und anders zu strukturieren. Das müssen wir aber selber machen. Das kann uns keiner abnehmen, kann uns auch kein Gesetz abnehmen. Um dann die Frage zu beantworten, welchen Nutzen kann ich aus dem ziehen, wenn ich einen bestimmten Datenkategorie zur Verfügung stelle, um damit eben halt Dienste zu bekommen. Und das sind so Themen, die in den ethischen Kontext mit reingehen, wo ich auch sage, da müssen Unternehmen auch unterstützen. Und den Nutzer befähigen. Ich sag befähgen, das klingt gerade noch ein bisschen abstrakt, weil ich habe das Gefühl, Datenschutz, vor allem beim Unternehmen, wird im Kern als Sanktionierungsinstrument gesehen. Das ist nur ein Sanktionierungsinstrument. Ich muss es machen, weil ich sonst Ärger bekomme. Oder ich muss es machen, weil mein Datenschutzbeauftragter mich ärgern will. Aber wenn wir mal versuchen, Datenschutz als Befähigungsinstrument zu verstehen, dann kommen ganz neue spannende Dimensionen hoch. Und zwar, was muss ein Unternehmen darüber hinaus tun, nicht nur die Gesetze einzuhalten, sondern was kann das Unternehmen darüber hinaus tun, Leute in den Themenbereich intensiver, besser abzuholen, damit sie datenschutzbewusster oder datensouveräner arbeiten und sich verhalten können. Was könnten Unternehmen in diesem Bereich machen? Welche Vertrauensmechanismen müssten sie zur Verfügung stellen? Stichwort Corporate Digital Responsibility. Wo können sie digital Bereiche unterstützen, um da einfach integrer auch aufzutreten? So, und ich glaube, sowas brauchen wir, um diese systemischen Dilemma oder systematischen Dilemma im Datenschutz, von denen ich am Anfang erzählt habe, aufzubrechen. Wirklich einen wirksamen Datenschutz in Deutschland und auf der Welt auch zu haben. Wir sagen immer, wir haben das strengste Datenschutz, aber trotzdem sind die Leute, gehen raus, geben ihre Daten preis, nutzen die schlimmsten Systeme und nehmen davon keinen Abstand, weil anscheinend ihnen das Risiko nicht wert ist.
Weil wir emotional gesteuert sind, ne? Und wenn wir vertrauen, weil ein guter Freund sagt, WhatsApp ist toll, Facebook ist toll, dann gehen wir dahin. Das ist so ähnlich wie als Selbstständiger ein Auftrag. Über eine Weiterempfehlung hast du den Auftrag, ja. Aber wenn du das nicht über eine Weiterempfehlung machst, ja, dann, weil du dich selber vielleicht bei der Firma meldest, dann hast du noch lange nicht unbedingt einen Auftrag. Ja, also, und das ist wieder dieses Vertrauensding und da hast du völlig recht. Wir sind emotionsgesteuerte Wesen und das ist das Schwierige bei solchen Punkten dann ja immer. Ne? Und was du sagst, Deutschland und Datenschutz, ich sehe das immer sehr zwiegespalten. Einerseits finde ich das toll, die Rechte für beide Seiten, beziehungsweise vor allen Dingen für den Bürger oder den Kunden, finde ich ganz, ganz toll und auch wichtig. Was ich aber da sehr stark kritisiere, ist, ich sag mal, dass diese Unternehmen mit der Einführung dieser ganzen DSGVO-Geschichten ja auch so ein bisschen alleine gelassen werden. Also so ein großer Google-Konzern, der hat da seine Abteilung, die sagen, Mensch, hier die 10 Mitarbeiter, die, was weiß ich, 30 Mitarbeiter sollen sich jetzt nur noch um das Thema kümmern, die ändern die ganzen Cloud-Plattformen ab, damit das DSGVO-technisch auch in Europa alles passt. Ja, aber was soll denn die kleine Firma machen? Die kleine Firma muss sich der Geschäftsführer oder die Mitarbeiter selber darum kümmern. Die müssen sich da irgendwelche Formulare, die müssen mit jedem Kunden, mit dem sie längerfristig zusammenarbeiten, diese ganzen Auftragsverarbeitungsgeschichten fertig machen. Und das ist so, das kritisiere ich an diesem Datenschutzthema so ein bisschen in Deutschland. Also gut, auf jeden Fall. Die Rechte sind toll und wichtig. Manchmal wird es ein bisschen, vielleicht doch so ein bisschen übertrieben. Es geht dann schon manchmal so ein bisschen in den Bereich, als müsste man jedem misstrauen irgendwie. Aber gut, dass es diese Rechte gibt, das finde ich ganz toll. Und auch, dass die neueren Tools die Möglichkeit alle bieten, Mensch, gib mir mal eine Auskunft über meine Daten. Ich will mal so eine Auskunftsanfrage stellen, wie auch immer. Das ist auch alles toll. Aber ich finde, die Unternehmen werden da so ein bisschen alleine gelassen, weil wer trägt dieses Land? Das Land trägt jetzt nicht der Großkonzern, sondern das Land wird von vielen kleinen mittelständischen Firmen getragen. Und da finde ich das ein bisschen, ja, aber das ist letztendlich ein anderes Thema, ne?
Ja, ich finde das wirklich wichtig, weil es war 2018 echt, das war gruselig gewesen mit der Einführung. Mhm. Und da merkt man eben halt auch, dass eben halt solche Gesetze eben halt nicht mehr auf der linken Arschbacke eingeführt werden dürfen. Klar hatten jedes Unternehmen 2 Jahre vorher Zeit gehabt, sich darauf vorzubereiten.
Das ist 2 Jahre her fast, ne? Ja. Das war ja gar nicht letztes Jahr. Oh, wie die Zeit vergeht. Richtig. Ich sehe das an meinem kleinen Sohn. Ich bin immer wieder schockiert, wie die Zeit vergeht. Sorry.
Ich sehe es immer im Haaransatz. wir hatten, also selbst bei der DSGVO gab es ja im Vorfeld 2 Jahre Zeit, sich darauf vorzubereiten. Ja. Aber da ist eben halt auch die Aufgabe und der Anspruch der Regierung, solche Gesetze anders vorzubereiten, die Hilfen zur Verfügung zu stellen, damit eben gerade kleine und mittelständische Unternehmen nicht alleine bleiben und sie nicht nur Papier produzieren, um dann datenschutzkonform zu sein, sondern wirklich Gedanken zu machen, wie kann ich wirksam Datenschutz in meinem Geschäftsfeld und meinem Unternehmen etablieren. Und diese Frage der Wirksamkeit, wird meistens gar nicht gestellt, sondern nur, welches Papier brauche ich, falls eine Prüfung kommt.
Genau.
So. Das sollte nicht unser Anspruch sein.
Das hängt damit einfach zusammen, dass die letztendlich alle eine Angst davor haben, ja, wegen so einer Kontrolle. Aber hast du völlig recht. Die richtig sinngemäße oder die logische Konsequenz oder die wichtigste Frage daraus, die wird eigentlich gar nicht gestellt. Das stimmt. Da ist was dran. Das sehe ich auch so. Hast du recht.
Wir haben tolle Ansätze in der DSGVO, sei es jetzt hier Privacy by Design, Default oder die Datenportabilität. Das sind so erste Instrumente, wo man sagen kann, hey, da gibt's Gestaltungsspielraum für die Unternehmen, die sie nutzen können. Sie werden aber aktuell nicht so gar nicht innovativ oder kreativ genutzt, weil die ganzen anderen 30, 40 Paragraphen im Vorfeld oder Artikel, die schränken mich so ein, dass ich mich nur noch zu Tode dokumentiere und über dieses eigentliches Instrument der Wirksamkeit, weil das ist Privacy by Design und Default. Wie kann ich meine Produkte und Dienstleistungen so konzeptionieren, dass sie von vornherein datenschutzfreundlich sind? Dann habe ich eine Wirksamkeitsebene. Da habe ich aber gar keine Zeit, gar keine Ressourcen mehr dafür.
Du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt mit der Zeit, weil das Problem ist, das ist mit der Bürokratie genau dasselbe. So gerade in kleinen Firmen, das merke ich ja dann hier bei uns auch. Also jeder muss seinen Job machen, damit so eine Firma wirtschaftlich tragbar ist. Ja? Ansonsten kannst du den Laden abschließen und alle können nach Hause gehen und sagen, Mensch, jetzt gehen wir entweder arbeitslos oder wir gehen ins Angestelltenverhältnis wieder. Ja? Und das Problem ist mit der Bürokratie und da sehe ich den Datenschutz letztendlich auch, du brauchst fast immer einen eigenen Mitarbeiter, der sich den ganzen Tag um diese bürokratischen Sachen kümmert. Und das ist so, wow, also jeder, der weiß, was ein Mitarbeiter kostet, nicht netto, was er auf dem Konto hat, sondern was ein Mitarbeiter brutto kostet, der weiß schnell, was eine Firma jeden Monat erwirtschaften muss, damit das überhaupt auch machbar ist. Und das ist gar nicht immer so einfach, glaube ich. Also ich glaube, da haben echt eine Menge kleine Firmen echt so ihre Schwierigkeiten.
Ja? Das zu entflechten, das wäre so schön, ey. Also klar, die Datenschutzbehörden sind alle nicht personell so super ausgestattet, aber rein statistisch wird...
Darf man nichts laut sagen.
Aber dein Unternehmen wird statistisch alle 300 Jahre von der Datenschutzbehörde geprüft.
Alle 300?
Alle 300 Jahre, statistisch. So. Oh. Also du kommst, also insofern die Relevanz, dich irgendwie zu Tode zu dokumentieren, ja. Die Frage war, wann machst du das, wie machst du das?
Ja, warte, ich muss mal gucken, weil dann richte ich mir schon mal einen Termin ein.
Guck, ja, schau mal, ob dein Kalender bis 300 Jahre vorbereitet ist.
Genau, können wir mal gucken, dass wir dann in 300 Jahren vorbereitet
sind. Kannst du dann deinen Urenkeln dann gleich mitgeben?
Ey, das hättest du mir jetzt gar nicht sagen dürfen, gerade mit den 300 Jahren.
aber letztendlich geht es eben halt, klar, die sind jetzt stärker dabei, gucken eben halt intensiver dabei, aber ich finde es, das ist das, was mich ärgert an dem Datenschutz und dass auch die Datenschutzbeauftragten nicht als Berater oder Befähiger wahrgenommen werden, sondern immer nur die bösen Leute, die man am liebsten irgendwo hinten ins Archiv stecken möchte und um die man versucht, bestmöglich gut zu arbeiten.
Ja, ja.
Dass man versucht, dass diese systemrelevanten Pfeiler des Themas zu bearbeiten. Es braucht ein neues Kompetenzprofil für die Datenschutzbeauftragten. Ein Datenschutzbeauftragter muss heute technische Kompetenz haben, organisatorische Kompetenz haben, einen wesentlich höheren Anteil an Sozialkompetenz. Es ist überhaupt nicht notwendig, dass heute jemand noch alle Paragraphen bis zum Ende kann, weil dafür gibt's Internet. Wow. Das heißt, da kann ich die Artikel eben halt wunderbar lesen. Das heißt, da brauche ich ein anderes Anforderungsprofil. Die Datenschutzbehörden müssen stärker auch in die Beratungsrolle mit rein, um dass die Unternehmen da eben eine Anlaufstelle haben. Und wir müssen eben halt Instrumente zur Verfügung stellen hinsichtlich Privacy by Design Default, was ich schon gesagt hatte, oder eben halt Zertifizierungsinstrumente. Und sowas zu fördern staatlich, um dann wirklich einen wirksamen Datenschutz hinzubekommen, das wäre sinnvoll. Das ist ja total ein Punkt noch. Ich reg mich gerade schon wieder auf. Es gibt so einen Artikel, das war in der DSGVO, ich komme jetzt gerade nicht drauf, welcher das war, dass eben halt eine Zertifizierungsstelle geschaffen werden sollte. 2018 kam das Gesetz raus. Welches Gesetz, da wurde gesagt, ja, da müssen wir uns aber nochmal beraten auf EU-Ebene, weil das noch nicht ganz klar ist. Das wichtigste Instrument, um Vertrauen zu generieren bei dem Thema Datenschutz, also einheitliche Zertifizierungselemente zu etablieren, das haben sie nicht hinbekommen 2018 und haben sie heute noch nicht hinbekommen. Da sind sie immer noch dabei, eine einheitliche Zertifizierungsstelle und Kriterien festzulegen. So, und das ist das, was mich echt ärgert daran. Und verstehe auch jede Schule, jedes Mitarbeiter, jeden Unternehmen, jeden Geschäftsführer, der sagt so, ey, komm, bleib mir weg bei dem Thema. Habe ich echt was Besseres zu tun. Und das ist schade drum, weil es echt, das wird so wichtig sein. Mhm. Privacy, Privatsphäre, Sicherheit auch vor staatlichen Durchgriffsrechten, was im Ausland kommt, was müssen wir preisgeben, wo werden wir verletzlich, und das ist so ein enorm wichtiges Thema und wir verpassen da gerade echt eine Chance.
Ihr geht ja auch in Unternehmen, ja, und du oder ihr versucht dann ja auch so eine Art Übersetzer dann immer zu sein. Und was würdest du sagen, sind so die größten Herausforderungen, die ihr ja so in letzter Zeit rausgefunden habt zu dem Thema?
Rollenverständnis. Was ist meine eigene Rolle in dem Prozess? Was ist meine eigene Rolle in der Veränderung? Was macht der Druck von außen, Stichwort Digitalisierung, mit mir selbst? Und wie kann ich damit am besten arbeiten? Und das Zweite ist, seine eigenen Handlungsmuster zu hinterfragen. Und wir arbeiten und wir denken in Mustern und mögen es nicht, diese Muster zu verändern. Weil Mustern bieten Stabilität und Variation schafft Unsicherheit. Und sie sind aber notwendig für Innovation und für neue Schritte. Und das ist das, was wir merken, reflektiert mit seinem eigenen Mustern umzugehen, sie zu hinterfragen, was Neues auszuprobieren.
Ja, ja.
gibt so ein Stichwort Agilität. Mhm. Und das dritte ist, was ist mein Rollenverständnis innerhalb einer Firma, innerhalb einer Veränderung, innerhalb meines Kontextes oder im Rahmen der Digitalisierung? Mhm. Das ist so das, was uns am meisten gerade beschäftigt, wenn wir in Unternehmen gehen. Und es geht von Geschäftsführer, CEO-Ebene bis in die kleinste Administrationsebene. Jeder muss seinen Beitrag oder jeder leistet auch seinen Beitrag, will auch seinen Beitrag leisten. Was aber immer wieder der Pudelskern ist, wie man so schön sagt.
Oh, krass, krass. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja, du erinnerst dich sicherlich noch an unser Telefonat, was wir vor einiger Zeit mal hatten oder vor längerer Zeit mal hatten. Du weißt ja, die Zeit vergeht so schnell. Und dabei haben wir beide auch so ein bisschen über Green IT und so weiter gesprochen, so das Thema Umwelt. Und jetzt warst du so bei mir auch oder bei uns so an dem Namen Green und dem Wort Secure interessiert. Und du warst da ganz begeistert. Das fand ich dann auch wieder sehr interessant, woher diese Begeisterung dann kam. Und warum glaubst du, ist so das Thema Umwelt oder auch Green und das Secure, warum glaubst du, ist das so wichtig?
Dass Umwelt wichtig ist, hat uns Greta natürlich nochmal gezeigt. Ne?
Die Greta, also, richtig. Richtig,
das hat die Greta nochmal so ein bisschen vor Augen geführt.
Aber gut, dass sie das gemacht hat. Also egal, was man von ihr hält und ob man sagt, Mensch, das ist gesteuert, dann weiß ja, was denn da für Kommentare und für komische Sachen im Internet dann stehen. Aber es ist doch gut, also die Leute dafür zu sensibilisieren.
Ich würde mir wünschen, dass die ganze Regierung, wie sie heute auf die Wissenschaftler hört, bei der Corona-Krise eben halt auch auf die Umweltwissenschaftler und Klimawissenschaftler hören würden.
Danke. Und dann
genauso agieren würden mit der notwendigen Konsequenz, wie das eben halt jetzt aussieht.
Ja, ganz genau.
Wäre sehr zu befürworten. Aber zu deiner Frage, Christoph, das ist, das wird das, jetzt hätte ich was gesagt, the next big thing sein. warum? Weil wir, glaube ich, alle jetzt mit Security und Technik und Technologie warm geworden sind, oder viele sind warm geworden. Und jetzt geht es darum, mit dieser Technologie nicht nur sein eigenes Arbeitsumfeld zu gestalten, sondern welchen Beitrag muss die Technologie auch für die Gesellschaft leisten. Mhm. Und da ist es kein, also dir ist es auf jeden Fall bewusst, kein Geheimnis, was Technologie für Ressourcen frisst, ob das nun Energie ist, ob das nun seltene Erze sind.
Die Herstellung ist echt
krass. Genau. Und wir lernen müssen, diese Technologie nicht als selbstverständlich hinzunehmen, wie Luft und Liebe, sondern mit denen auch nachhaltig umzugehen. Und versuchen natürlich auch die Prozesse, die in der Technologie stecken und Energiekosten, natürlich so zu optimieren, damit wir eben halt andere Ressourcen für die Technologie nicht unnötig mehr verbrauchen. Deswegen glaube ich ganz stark daran, dass Nachhaltigkeit und Technik und die entsprechende Sicherheit dort hinter viel in der nächsten Zeit enger zusammenkommen und da, glaube ich, ganz spannende innovative Konzepte auch entstehen.
Ja, genau. Also das ist zum Beispiel so der Punkt, wir verkaufen auch mittlerweile relativ viele Refurbished-Geräte, also Geräte, die wirklich aufbereitet sind, im Prinzip fast neuwertig sind, aber dadurch auch deutlich günstiger sind, aber auch ungefähr 70% der CO2-Emissionen einfach durch die nicht vorhandene neue Herstellung dann einsparen. Und das ist sehr, sehr interessant, dass da auch doch recht viele von unseren Kunden auch sehr aufgeschlossen sind. Also ich kann es immer nur anbieten und auch das sagen, aber dass es dann auch so gut angenommen wird. Und da sind auch unsere Erfahrungen mit diesen Geräten auch sehr gut. Also es ist so, ich bin ein großer Freund von diesen Win-Win-Situationen für alle Seiten. Ne? Also der eine bezahlt einfach weniger, hat was für die Umwelt dazu beigetragen, wir verdienen da auch Geld dran. Also dass am Ende alle was davon haben, das finde ich immer ganz, ganz toll. Ne? Also wenn nur eine Seite profitiert, ich glaube, wir leben nicht mehr in dieser Zeit, wo man, wo immer nur noch eine Seite von profitiert und die andere Seite nicht, ne?
Ja, wäre auf jeden Fall sehr schön. Und also wenn ich eine Beraterprognose geben dürfte und so, ich bleib auf jeden Fall in der Branche und versuche noch ganz viele tolle, innovative Sachen zu machen. Ich glaube tatsächlich, so Digitalisierung, Nachhaltigkeit, wenn sich die Welt wieder so weiterdrehen wird, wie sie sich aktuell oder davor der Corona-Krise auch gedreht hat, richtig, genau, wird es und bleibt es eben halt echt ein wichtiges Thema. Also auch darum, wie kann Digitalisierung in Sachen von Klimaschutz helfen, aber welchen Beitrag können wir eben halt mit diesen Technologien leisten und energiesparsam und ressourcenschonend und nachhaltig agieren. Und da ist, glaube ich, noch echt Luft nach oben und uns da ein paar helle Köpfe gibt mit tollen kreativen Ideen.
Mhm. Top. Und sag mal, ich bin ja neugierig. Was macht ihr, was machst du in diesem Bereich, da gerade bei euch, in eurer Firma?
Ja, also wir arbeiten ganz viel mit Flipcharts. Also mit wem? Ernsthaft. Klar, wir versuchen unser
Einkaufsverhalten. Das ging jetzt um das Thema Papier sparen, oder?
Nachhaltigkeit und Technologie. Das heißt, wir nutzen so wenig Technologie wie möglich und arbeiten ganz viel mit Zetteln. Und ist wirklich so. Wir arbeiten, wenn wir Digitalisierung machen, ist Flipchart einer unserer meistgenutzten Arbeitsmittel. Okay. Weil das eben halt erstens nicht erwartet wird, irritierend genug ist und die Leute uns dann aber besser folgen. Und dann, wenn alles, was selber aufgeschrieben wird, wird besser im Kopf.
Ja, stimmt, stimmt.
Experimentiere aber gerade auch mit digitalen Whiteboards und ob wie das adaptierbar ist, gerade jetzt in Zeiten von mehr Remote und so weiter. Ist gerade ganz spannend. Aber was machen wir? Also wir passen natürlich unser Einkaufsverhalten extrem an und versuchen da eben halt auf die Technologien zu achten, nicht jeden neuesten fancy Shit irgendwie da zu kaufen. Das ist ganz schwer, weil meine Frau ITlerin ist und natürlich großes Interesse an den ganzen Gadgets hat.
Okay, da muss ich mal eben ein, ich bin da neugierig. Was genau macht sie oder was hat sie in dem Bereich gelernt? Oder?
Sie studierte Diplom Medieninformatikerin und kann tatsächlich noch Hardcore coden, kann sie noch, also das kriegt sie auch noch hin und hat damals Thema IPTV, wo das Streaming noch nicht so on vogue war, betreut und hat ganz viel in Agentur noch gearbeitet und hat da ein intrinsisches Interesse, also ein Jurist und ein ITler zusammen, ITlerin zusammen. Spannende Kombi, ich bin super ganz froh drüber. Mhm. Also da versuchen wir so ein bisschen drauf zu achten. Und versuchen natürlich dann auch eher so ressourcenschonend mit der Technologie auch umzugehen. Mhm. So, und versuchen eben halt alles das, was wir haben. Mein Gott, wir haben, glaube ich, so viele PCs auch immer weitergegeben. Ein guter Freund, der bereitet sie eben halt auch weiter auf. Mhm. Und den geben wir das dann mit erst, damit er weiter verschenken kann. Also so, dass die Kette da so gut wie möglich genutzt wird. Also das ist unser Beitrag, wo wir sagen, das können wir liefern, weil mehr Berührungspunkte haben wir tatsächlich mit Laptop und Handy wenig.
Mhm. Das ist cool. Ich habe da gerade so ein Ding, das ist gerade erst gestern Abend passiert, also bei mir und meiner Freundin oder bei uns quasi im Haus. Und zwar kriegt sie jetzt 200 Euro an Strom wieder zurück. Mhm. Das wird erstattet. Und da freut man sich. Und dann habe ich mir die Abrechnung angeguckt und war, weil ich kenne mich mit dem Bereich, habe ja mal Verfahrenstechnik studiert, ja auch recht gut aus. Und da haben wir doch wirklich 1000 Kilowattstunden eingespart in dem letzten Jahr. Und das führe ich auf mehrere Maßnahmen zurück. Einfach einen super effizienten Kühlschrank, den ich schon seit Jahren habe, aber den habe ich quasi in unsere Beziehung mit reingebracht. Mhm. Neue Backofen-Induktions-Kochfeld-Kombination, die wird eine Menge gebracht haben. Okay. Und jetzt gibt es noch zwei neuere Geräte, die leider ausgefallen sind und getauscht werden mussten. Da habe ich gesagt, ey, pass mal auf, geben wir lieber ein bisschen mehr Geld aus und nehmen gleich das Effizienteste und haben im Waschmaschine und auch Trockner gleich so das A++ dann genommen. Und also ich finde das toll. Gerade gestern ist es wieder rausgekommen. Also ich beschäftige mich ja schon seit vielen Jahren mit dem Thema und für mich ist das klar. Aber ich war jetzt, wenn du dann die nackten Zahlen siehst, ich war einfach so positiv überrascht. 1000 Kilowattstunden gespart. Ja, also von 3.500 sind wir auf 2.500, nicht mal mehr 2.500 runter. Das ist eine Ersparnis von fast 30 oder wir ziemlich genau 30%. Und das einfach durch Maßnahmen, indem man wirklich darauf geachtet hat, okay, wir nehmen vielleicht ein bisschen teureres Produkt jetzt, was wir austauschen, aber durch technische Maßnahmen, ne, die effizientesten Geräte. Und das Geld kommt wieder rein. Also das ist so eine Sache, die Erfahrung habe ich in den letzten Jahren immer wieder gemacht. Und das ist, ja, nee, ich kaufe mir jetzt doch lieber das Gerät nur für 200 Euro, weil 300, 400, 500 Euro sind mir zu viel. Das zahlt man über die Stromrechnung. Ja, und Strom wird immer teurer. Also lohnt es sich viel, viel mehr in den letzten Jahren und der Strom wird noch weiter teurer, da auch das zu machen. Und ich finde das schön, wenn man ohne Verhaltensänderung schon so tolle Maßnahmen erreicht, beziehungsweise so tolle Ergebnisse erreicht. Was ist dann eigentlich erst, wenn sich das Verhalten auch noch komplett dadurch anpasst?
Ne? Dass die Potenzial noch dahinter steckt, ne? Das ist schon...
Ja, das war jetzt so ein kleiner Ausreißer daraus, aber das ist gerade gestern erst rausgekommen. Ich habe die Abrechnung gesehen und ich war... hatte meine Freundin sich auch nochmal bei mir bedankt dafür und so. Ich sage, hey, brauchst du mir nicht danken. Ich finde das, für mich ist es schön, wenn das Ergebnis am Ende stimmig ist. Also das ist für mich das Wichtigste. Und das war ganz
geht ja gemeinsam essen.
Ja, genau. Ja, das geht jetzt, wir brauchen einen neuen Geschirrspüler. Das geht jetzt in einen effizienten neuen Geschirrspüler.
Gleich wieder investiert, ist vorbildlich.
Ja, das muss, ne? Dann geht das noch weiter. Ne? Aber jetzt kommen wir an so einen Punkt, ohne Verhaltensänderung wird da nicht mehr viel drin sein. Wir sind seit langer Zeit bei einem richtig guten Ökostromanbieter. Ich weiß nicht, ob du EWS Schönau kennst. Schon mal gehört, das ist einer der wenigen wirklich richtigen Ökostromanbieter. Da gibt es ja auch viel Schmuh in dem Bereich. Mhm. Aber das soll jetzt nur mal so off-topic gerade gewesen sein, weil ich es gestern Abend...
Ich glaube, der Austausch da ist auch echt enorm wichtig, dass da geguckt werden kann, welchen Beitrag kann jeder für sich immer doch leisten.
Ja.
Und die Debatte ist ja ganz schön ausgeufert im letzten Jahr, gerade mit Kreta und Verbot hier, Verbot da und zwei Fronten aufgekommen. Hey Mann, lasst uns doch einfach in Ruhe mal bei uns selber gucken, welchen Beitrag wir leisten können. Und
genau.
Jeder kann das machen und dann können
wir... Nicht immer hier, der Nachbar fährt den fetten SUV, sondern mal gucken, ey, pass mal auf, bevor ich den Finger hebe und auf jemanden zeige, einfach mal zu überlegen, mache ich denn eigentlich schon die meisten Dinge, die man machen kann? Und dann auch wirklich über die fetten Brocken nachzudenken. Also es ist immer so blöde, Lampen ist immer so ein Standardthema. Lampen bringen zum Beispiel im Verhältnis zu Hause relativ wenig. Ne? Oder wenn man jetzt mal den gesamten CO2-Verbrauch anschaut, dann ist Lampenaustausch super wichtig und wir können ja auch fast nur noch LED, keine Frage. Aber dann lieber mal auf den Flug verzichten, den man geplant hat, zumindest innerhalb von Deutschland, das ist ja ganz einfach. Das bringt viel, viel, viel mehr als solche Aktionen. Ne?
Aber ich glaube, unsere Kinder wachsen auch schon ganz anders mit auf. Also mein Sohnemann, ich wollte tatsächlich, weil wir die ganze Zeit sonst immer oft in Schweden waren und vorbildlich eben halt mit Auto gefahren sind.
Schön, darf ich mal fragen, wo in Schweden?
Südschweden, Småland, bis hoch nach Stockholm und dann auch mit Wohnwagen. Also kann ich nur empfehlen, das ist sehr, sehr cool.
Ja.
Wollte ich aber tatsächlich mal, ich wollte mal einmal noch irgendwie ein bisschen weiter so richtig schön Strand und das wollte ich haben. Kam die Info von meinem Sohn, sagte so, nee Papa, wir fliegen nicht. Ich sagte, ja, wow. Okay, muss ich auch erstmal
akzeptieren. Wie alt ist der?
9.
Wow, toll. So,
musste ich auch erstmal die Tröte schlucken und das dann, kannst du nicht sagen, nee, machen wir trotzdem und richtig. Genau. Gut, okay, alles klar, ja, hast recht, okay, und dann.
Ich glaube, dann weiß man als Eltern auch alles richtig gemacht, oder?
Ja, im ersten Augenblick natürlich nicht, weil du sagst so, Mist, ich wollte wirklich in den Urlaub fliegen und wollte es eben halt gerne machen.
Ja.
Im umgedrehten Fall, ich glaube, das, was mich am meisten beschäftigt, ist in der Tat, und das, da bin ich auch der ganzen Fridays for Future-Thematik auch echt sehr dankbar, dass wir eigentlich auch schon so ein bisschen zum alten Eisen gehören. So. Und wir natürlich eine Generation jetzt aufwachsen, die mit ganz anderen Herausforderungen zu tun hat und es mega unverantwortlich ist, arrogant und selbstsüchtig, wenn wir nicht versuchen, unsere Beiträge jetzt und hier auch zu leisten. Mhm. Und wir auf den Wohlstand hier beharren und der Meinung sind, wir müssen eben halt mit jedem Furzelausflug das Flugzeug eben halt betreten. Das muss nicht sein.
Stimmt.
Und da hat auch dieses Hartnäckige von meinem Sohn gesagt, so, nee, doch, eigentlich, nee, klar, hast du recht. So.
Mhm.
Und es geht auch. So, gehe ich immer
miteinander raus. Über solche Themen gibt es sehr interessante, ja, ich sag mal, Konversationen, also auch bei YouTube-Videos, ganz, ganz tolle, sehr interessante Dinge. Und ich rede nicht von irgendwelchen Fake News oder irgendwelchen komischen Fake-Geschichten, wo Leute immer nur Hass schüren wollen. Da gibt es ja leider auch viel zu viel von. Sondern wirklich tolle. Ich muss ich mal nachschauen. Ich müsste dir den Link mal eben schicken. Weil das ist total interessant, was da so eigentlich auch wichtig ist, auch gerade in den nächsten Jahren. Also wir können sehr, sehr viel machen, ja, und das ist auch wichtig, dass jeder Einzelne das macht, aber die politischen Maßnahmen sind extrem wichtig, dass da auch eine Menge bald mal passiert, also bestimmte Vorgaben. Also nein, ich bin ja auch kein Freund von Verboten. Nein, man muss die Preise anpassen oder Steuern, bestimmte Abgaben auf bestimmte Dinge machen und dann sortiert sich's von alleine. Dann ist auf einmal das umweltfreundlichste Produkt auf Platz 1 und das umweltschädlichste Produkt ist auf dem letzten Platz. Ja, das wäre so mein großer Traum einfach. Das wäre, ich weiß nicht, ob es irgendwann mal passiert oder ob es in den nächsten Jahren irgendwann mal eingeführt wird. Das wäre für mich wäre das ein sehr, sehr großer Traum, weil dann kannst du ja gar nicht mehr viel falsch machen, sondern dadurch, dass es eben die günstigsten Produkte, auch die grünsten sind, sag ich mal, kaufst du immer umweltbewusst ein. Ne? Das würde ich toll finden, sowas.
Ja. Nee, bin ich bei dir. Ich glaube auch so die Generation, die jetzt quasi mit Fridays for Future das realisiert hat und mit aufgewachsen ist. Ich glaube, da ist schon auch, hoffe ich oder wünsche ich mir zum Beispiel, dass eben halt da eine ganz andere Sensibilität für das Thema auch aufkommt und sie quasi nur für die notwendige Veränderung noch mal stärker auch eintreten, wenn sie dann eben halt älter werden oder jetzt auch in jungen Jahren schon. Ist gut so. Und ich sag auch, vielleicht klingt zu spirituell oder zu metaphorisch, keine Ahnung, aber dass sie Corona-Krise gerade da ist, ich glaube, unsere CO2-Bilanz weltweit ist, also der Planet kann echt mal richtig aufatmen damit. Ist schon crazy.
Und auch wenn es nur leider, wenn man später sich die Kurve anguckt, so ein kleines Mal ein bisschen runterging und danach wieder ansteigt. Aber warten wir mal ab, genau. Aber hast du recht. Und dieses Umdenken, jetzt die Zeit sich zu nehmen, um für bestimmte Dinge umzudenken oder mal zu überlegen, kann man da noch was ändern? Bin ich eigentlich in der jetzigen Situation zufrieden? Oder wie ist die jetzige Situation auf der Welt? Kann man da irgendwas verbessern oder so? Also jetzt gerade in den nächsten Wochen oder Monaten werden wir wahrscheinlich eine Menge Zeit haben, um über viele Dinge nachzudenken. Und vielleicht ist das gut. Vielleicht brauchen wir diesen Break mal alle.
Genau. Das ist wie mit dem Thema Digitalisierung, ne? Dann kann eben halt auch so eine Krise dazu führen, dass wir vielleicht alle ein bisschen näher an die Digitalisierung herangeführt werden, was, glaube ich, insgesamt auch gut sein kann. Wenn Regierungschefs Videokonferenz machen, Schulen das Wort Dropbox kennen und die Arbeitgeber mal von ihren fast neurotischen Kontrollverlust Abstand nehmen können und die Mitarbeiter ins Homeoffice schicken können. Mhm. Das kann positive Effekte haben und müssen wir festhalten.
Mhm. Ja, hast du recht. Und dabei ist es auch noch so einfach heutzutage, ja. Also du musst ja kein Computerspezi mehr sein, um eine Videokonferenz hinzukriegen. Also ja.
Stell es mal vor, 20 Jahre früher und wir hätten so eine Krise. Das wäre, glaube ich,
ganz anders.
Ganz anders.
Da hätten wir noch Chat-Nachrichten, da wäre jetzt nicht mit Video, da war die Bandbreite.
Text-Pager. Kennst du die Dinge noch? Text-Pager?
Ich hatte nie einen, aber klar, kenne
ich. Tatsächlich einen. Ich habe aber, glaube ich, nie eine Nachricht bekommen. Also ja. Kein Freund, kein Kumpel hat diesen Textpager. Ich bin damit rumgelaufen. Hier, glaube ich, wenn er nur eine Statusmeldung mal bekommen, so hier von Anbieter oder so.
Aber ja, das war irgendwie so, da hatte man eine Nummer und dann kommt man da anrufen und dann wurde das quasi als Text an dein Gerät geschickt, ne?
Aber du konntest kaum lesen, weil das eben halt dann so durchging, wie so eine Linie, so was man eben halt so bei den Spätis immer noch sieht. Dann hast du immer versucht, das lesen zu können, hast du dann eh nichts verstanden.
Ja, aber da passt doch Digital-Enthusiast passt ja natürlich wieder super, weil auch da bist du dann schon sehr früh so ein Vorreiter gewesen, der gesagt hat, wow, das ist super interessant, auch wenn ich es vielleicht gar nicht wirklich nutze oder wirklich brauche, aber ich will es mal kennenlernen und wissen, wie das funktioniert. Und das ist bei mir letztendlich ähnlich auch so, was das Thema betrifft. Digital-Enthusiast, finde ich ein ganz tolles Wort.
Ja, ich glaube, den Sachen, in Deutschland, wir haben eine hohe Technologieskepsis. Das glaube ich, geschichtlich auch ein bisschen gewachsen oder historisch ein bisschen gewachsen. Eine Offenheit, mit dieser Technologie auch umzugehen, glaube ich, das täte uns allen immer noch gut. Und weil da tut sich aber auch viel, muss man schon sagen. Also viele, auch ältere Leute, haben nicht mehr so die großen Berührungsängste.
Mhm. Dank des Smartphones, muss ich sagen. Das Smartphone hat eine Menge gemacht. Seit 2007 war das, ne?
In 2007, ja.
Ja, also es hat unheimlich, guck mal, 13 Jahre jetzt knapp, also das hat unheimlich was verändert, muss ich ganz ehrlich sagen.
Quantensprung. Also muss man, wer weiß, ob es irgendwann nochmal eine Lobhudelung für Steve Jobs nochmal explizit gibt, weil der hat da quasi echt einen Technologie-Switch und einen Quantensprung
Ja, weißt du, was mein klassisches Beispiel in dem Bereich immer ist? Das ist so, guck mal, du machst das schon seit vielen Jahren, ich mache das schon seit vielen Jahren und früher war doch immer das Problem, da hat jetzt jemand einen Internetanschluss bekommen und dann stand irgendwo, also ich sag mal, das ist jetzt 20 Jahre her, aber es ist teilweise immer noch so, steht irgendwo in einer Ecke, wo es gerade passt, steht ein PC. So, das war früher immer so ein klobiges Gerät, das hat irgendwie auch ein bisschen Lärm gemacht früher und hat auch viel Staub angesaugt, ja, dementsprechend hatte man da eine Menge Staubmäuse auch hinten oder Wollmäuse auch hinten dran. Und das Problem war immer, diese Personen mussten dann immer dahin, mussten das Ding hochfahren, mussten sich ins Internet einwählen und dann hat vielleicht irgendwas nicht richtig funktioniert, die wussten nicht, wie sie irgendwas einstellen müssen, kamen da nicht hin und es war einfach nur Nervkram. So. Und das Smartphone, es funktioniert einfach, du klingst dich ins WLAN ein, du kannst es von überall aus benutzen irgendwie, es ist ganz einfach zu bedienen. Und ja, das Smartphone ist darauf ausgelegt worden, dass Leute, dass es anwendbar ist. Also, dass du kein Spezi sein musst, sondern du bist einfach ein Anwender. Und das finde ich, da wurde wirklich an den Kunden gedacht. Ne? Da wurde wirklich an den Kunden gedacht, das schnell einsatzbereit zu machen, selbst wenn du nicht große Kenntnisse hast. Und also ich sage mal, wenn meine 85-jährige Oma ein Smartphone benutzen kann und damit umgehen kann, dann haben wir es geschafft. Und das muss man einfach mal so sagen.
Ja, ich sehe es mal so, ich bin total bei dir, weil der erste Schritt ist, dieses intuitive Attraktivmachen von den Geräten. Mhm. Wir müssen jetzt noch den Schritt hinbekommen, von einer Anwenderkompetenz in eine Technologiekompetenz zu gehen. So, ja. Quasi Kompetenz jetzt in der Anwendung diverser Geräte, es wird uns einfach gemacht. Mhm. Aber was wir noch brauchen, ist dann eben halt eine Technologiekompetenz, um mit diesen Instrumenten auch zu gestalten und nicht nur zu konsumieren. Und das ist die große Herausforderung. Das wird quasi der nächste Quantensprung sein müssen.
Björn, wie geht's bei dir weiter? Was für Pläne verfolgst du? Gibt's da was?
Also,
oder darfst du da vielleicht nicht drüber sprechen?
Nein, Gottes Willen. Also the next big thing ist, pass auf, natürlich versuchen wir erstmal die Corona-Krise irgendwie zu überwältigen. Das gehört natürlich auch als Unternehmen mit dazu. Aber wir nutzen die Chance, um ganz viel auszuprobieren. Versuchen mit Videokonferenzformaten Workshops zu machen, Videokonferenzformaten Coaching zu etablieren, systemische Beratung zu betreiben, mit der Digitalisierung auch zu schauen, wie kann man im Bereich Datenschutz auch weitergehen und da versuchen wir uns einfach auszunutzen die Zeit. Mhm. Und ansonsten heißt es noch viele, viele Elefanten finden. Die es geht, zu befreien und sprechbar zu machen, um den Ansatz, den wir haben, mit der systemischen Denke weiter zu verbreiten und damit zu hoffen, dass man vielleicht auch wirksam sein kann für die gesellschaftlichen Herausforderungen, vor denen wir alle noch stehen.
Hm. Schön. Sehr schön.
Aber heute Abend gibt es erstmal PlayStation-Spielen mit meinen Jungs.
Cool, also wo du das gerade sagst, also ich freue mich auch gleich meinen Sohn abzuholen und dann quasi ins Wochenende zu starten, auch wenn noch einiges, wie du das sicher kennst, auf dem Schreibtisch liegt und Dinge, die erledigt werden müssen, aber Das ist so das, ja, darauf freue ich mich gleich. Schön, dass es bei dir auch so schön zocken gehen mit den Jungs. Danke. Wünsche ich dir ganz viel Spaß dabei.
Super, danke dir.
Und ja, ich bedanke mich ganz herzlich für die Zeit, es war sehr interessant. Und wünsche dir ein schönes Wochenende.
Das wünsche ich dir auch, Christoph. Auf jeden Fall besten Dank. War wieder ein sehr cooles Telefonat. Ich glaube, wenn wir, könnte man fast ein dauerhaftes Format machen. Ich merke schon, wir könnten, glaube ich, über Stunden miteinander sprechen. Ja. Richtig, genau. Muss dann noch ein paar Runden drehen. Nee, war auf jeden Fall sehr schön. Spannende Fragen. Ganz lieben Dank für die Einladung und fürs Mitmachen beim Podcast. Und hoffe, dass hier deine Zuhörerinnen und Zuhörer auch Spaß haben am Hören. Und mithören.
Ja, genau, wo du das gerade sagst, das Stichwort. Also, wenn an den Zuhörer, an den Zuschauer gerichtet, wenn du jetzt eine Frage hast an Björn, ja, oder du möchtest mit Björn zusammenarbeiten oder du, du möchtest, dass Björn was für dich macht. Also www.digital-denken.de, ja, war richtig, ne?
Richtig, genau. Oder www.1000elephants.de. quasi dann schon die neue Website.
Genau, genau. Also Digitales Denken heißt die Firma oder 1000 Elephants. Da seid ihr jetzt auch gerade dabei. Genau. Dann mach das. Wenn du Fragen hast, schreib das in die Kommentare. Wenn du da irgendwelche Anregungen zu hast, würde mich das natürlich freuen. Ich leite das gerne auch an Björn weiter. Genau. Und an dieser Stelle, Björn, nochmal herzlichen Dank. Vielen Dank für deine Zeit. Und ja, an den Zuschauer, Zuhörer, vielen Dank für deine Zeit. Und ich würde sagen, mach's gut. Bis zum nächsten Mal.
Bleib gesund. Ciao.
Dein Christoph und der Björn.
Green Secure. Mehr Freude am IT.